Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen. Es geht voran bei der Impfstoffproduktion. Das Mainzer Unternehmen BioNTech produziert schon jetzt in seinem neuen Werk im hessischen Marburg. Und auch der schwedisch-britische Pharmakonzern AstraZeneca will in Dessau investieren, um den Bedarf in Europa besser abdecken zu können. Das zwei Nachrichten von heute. Mehr dazu werden wir gleich hören. Zunächst heißt es aber durchhalten, denn der Lockdown wird wohl verlängert. Zur Stunde sitzen die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zwar noch mit der Kanzlerin zusammen, aber dass der Lockdown verlängert wird, Frage an Theo Gers, der das Treffen für uns beobachtet, ist so gut wie sicher, oder?
Ja, Frau Bahner, das ist so gut wie sicher, aber entschieden ist noch nichts. Das muss man dazu sagen. Es wogt vielmehr hin und her zwischen denen, die eher früher den Lockdown lockern wollen oder zumindest eine Perspektive für die Lockerungen eröffnen wollen. Und auf der anderen Seite die, das klingt jetzt vielleicht sprachlich etwas kurios, lieber länger verlängern wollen. Also es gibt eine Beschlussvorlage von heute Morgen aus dem Kanzleramt. Es gibt einen Gegenentwurf der Länder vom Nachmittag. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie die Fronten in etwa verlaufen. Ich nenne mal zwei Beispiele, Frau Bahner. Lockdown-Verlängerung, heute Morgen das Papier aus dem Kanzleramt, Verlängerung bis 14. März, heute Nachmittag das Länderpapier, Verlängerung bis 7. März. Und zur Erinnerung, vor ein paar Tagen war man noch von 14 Tagen Verlängerung, also dem 1. März, ausgegangen. Zweites Beispiel, es ist ja geplant, dass Friseursalons unter Auflagen wieder öffnen können. Auch da die Frage, wann? Heute Morgen in dem Papier Öffnung der Friseure ab 1. März, im Papier der Länder ist nun vom 22. Februar die Rede. Aber Frau Bahner, man muss klar sagen, solche Datumsangaben stehen immer noch in den berühmten eckigen Klammern. Und eckige Klammern bedeuten bei solchen Papieren eben, diese Passagen sind noch strittig.
Und da müssen wir uns also noch gedulden. Der Druck ist in den vergangenen Tagen ja doch schon gewachsen auf die Politik, zumindest Öffnungsperspektiven jetzt langsam mal anzubieten. Also mehrere Wirtschaftsverbände hatten sich zusammengetan und beklagt, ihnen fehle der Planungshorizont. Also auch dort ist man nicht mehr ganz so geduldig. Ist denn eine konkrete Öffnungsperspektive jetzt zu erwarten von dem heutigen Treffen?
Ja, das will man natürlich, denn man spürt natürlich diesen Druck in der Politik. Es geht um Existenzen, es geht um den massiven Druck auch von den Spitzenverbänden der Industrie und der Wirtschaft. Ich nenne mal nur ein Beispiel. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Siegfried Russwurm, der frisch gewählte BDI-Präsident, sie haben heute Morgen ein evidenzbasiertes Öffnungsszenario angemahnt. Sie fordern ein Öffnungskonzept, mit dem das wirtschaftliche Leben schrittweise und regional differenziert wieder sozusagen möglich wird. Und wenn jetzt diese Herren ein evidenzbasiertes Öffnungsszenario fordern, dann zeigt das ja, dass es die Wirtschaft im Grunde leid ist, dass man so im Nebel stochernd diese Lockdown-Verlängerungen immer mal wieder beschließt. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Vor einer guten halben Stunde wurde mir mitgeteilt, erhielt ich die Information, dass eben jetzt die Software für die Beantragung der sogenannten Überbrückungshilfe 3 endlich fertig ist. Das hilft den Unternehmen, die seit dem 16. Dezember, also kurz vor Weihnachten, im Lockdown sind, vor allem Einzelhändler natürlich. Sie können ab sofort jetzt die Anträge stellen. Es gibt dann monatlich bis zu 1,5 Millionen Euro und bis diese endgültig ausgezahlt werden, gibt es Abschlagszahlungen von bis zu 400.000 Euro. Hier war ja Wirtschaftsminister Altmaier vor allem zuletzt massiv kritisiert worden, weil die Hilfen so schleppend anläufen. Das ist ja auch der Fall. Aber offenkundig war es und ist es nicht so einfach, eine betrugssichere Software für solche Hilfsprogramme zu programmieren. Immerhin, es geht voran.
Dennoch werden die Hilfen vielleicht für das eine oder andere Unternehmen doch auch zu spät kommen. Gibt es denn schon Einschätzungen, wie sich diese Verlängerung des Lockdowns nun gesamtwirtschaftlich bemerkbar machen wird?
Naja, es wird in jedem Fall teuer, Frau Bahner. Die wirtschaftlichen Kosten des Lockdowns sind nicht gerade klein, um das mal so auszudrücken. Jede Woche länger kostet die Wirtschaft natürlich Produktion und damit auch Wertschöpfung. Es gibt eine Schätzung vom Commerzbankchef Volkswirt Jörg Krämer. Der erwartet damit, dass eine Lockdown-Verlängerung um gut einen Monat das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal um 1,5% drücken würde. Das ist natürlich schon ein Wert, der es in sich hätte. Und so ähnlich sieht es auch zum Beispiel IFO-Präsident Clemens Fuest. Er sagt, jede Woche, die Corona-Krise anhält, die Lockdown-Einschränkungen anhalten, fehlen in Deutschland eine Wertschöpfung von 1,5 Milliarden Euro. Das ist viel Geld. Das bedroht auf Dauer auch natürlich viele Arbeitsplätze.
Vielen Dank an Theo Gers. Erste Ergebnisse, Einschätzung waren das vom Bund-Länder-Treffen und darüber halten wir Sie auf dem Laufenden in den nachfolgenden Sendungen hier im Deutschlandfunk. Der Lockdown wird also verlängert. Gleichzeitig gab es aber heute auch gute Nachrichten im Kampf gegen die Pandemie, was die Impfstoffproduktion angeht. AstraZeneca will in Dessau investieren in neue Produktionsanlagen und eng mit der Firma IDT Biologica zusammenarbeiten. Beide Unternehmen haben dazu eine Absichtserklärung heute unterschrieben. Und der Impfstoffhersteller BioNTech hat in seinem neuen Werk in Marburg bereits mit der Impfstoffproduktion begonnen. Früher als gedacht. Aus Frankfurt berichtet Brigitte Schott.
Im hessischen Marburg hatte der Impfstoffhersteller BioNTech ein früheres Impfstoffwerk des Pharmaherstellers Novartis übernommen. Der Umbau ging letztlich schneller als erwartet. Eine sehr gute Nachricht, meint Markus Manz, Pharmaexperte der Fondsgesellschaft Union Investment.
Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein. BioNTech möchte pro Jahr 750 Millionen Dosen produzieren. Das ist etwa ein Drittel der gesamten Produktionskapazität. Und von daher ist das ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein, sowohl für BioNTech als auch für Deutschland und den Rest der Welt wegen den Impfstoffkapazitäten.
250 Millionen Impfdosen sollen allein im ersten Halbjahr dort produziert werden. Im April werde man dann voraussichtlich mit der Auslieferung beginnen, hofft BioNTech. Insgesamt will das Mainzer Unternehmen zusammen mit Pfizer in diesem Jahr bis zu 2 Milliarden Impfdosen produzieren. Zusätzliche Lieferverträge mit Europa und den USA hatte der Hersteller schon zum Jahreswechsel abgeschlossen. Aktuell hat man in Marburg mit der Herstellung des Botenstoffs mRNA begonnen, dem eigentlichen Wirkstoff also. Der wird dann in verschiedenen Schritten gereinigt, konzentriert und dann in eine schützende Lipidhülle gepackt. Die soll den Botenstoff dann besser in die Zellen transportieren, wo die mRNA dann erst ihre Wirkung entfaltet. Eine weitere gute Nachricht der letzten Tage: Eine Laborstudie bestätigt, dass der Wirkstoff auch gegen die aggressive südafrikanische Mutante hochwirksam ist. Bei den anderen Impfstoffen, etwa von Johnson & Johnson, AstraZeneca oder Novavax, ist die Wirkung da ja deutlich abgeschwächt. Trotz der grundsätzlich guten Nachrichten von BioNTech bleiben aber weitere Risiken, mahnt Markus Manz von Union Investment.
Ein großes Risiko ist natürlich, dass mit der Produktion immer noch etwas schiefgehen kann. Die Produktion ist sehr stark abhängig von anderen Firmen, die eben Rohstoffe zuliefern müssen. Und da kann natürlich immer noch mal ein Engpass auftreten, der das Ganze verzögert.
Und schließlich ist auch noch nicht geklärt, wie lange die Impfstoffe wirken. Aktuell rechnet man mit einem Jahr. Das aber muss noch wissenschaftlich nachgewiesen werden.
Soweit Brigitte Scholtes. Auch die Autobranche hofft auf die verschiedenen Impfstoffe, bekommt den Lockdown zu spüren, auch weil die Autohäuser oder ja alle Autohäuser geschlossen sind. Dennoch ist die Lage nicht ganz hoffnungslos, weil das eigene Auto an sich in der Pandemie ein ungeahntes Comeback feiert, vor allem in der Großstadt. Der öffentliche Nahverkehr wird gemieden, das Auto wird also auch wieder häufiger für kurze Strecken genutzt und auch, das zeigt der heute erschienene DAT-Report, viele geben mehr Geld aus für ein neues Auto. Und das geht selbst im Lockdown, denn viele Autohäuser bieten Click and Collect an. Wie das funktioniert, hat Johannes Kulms beobachtet.
Dunkelgrau ist der Fiat, den Thorsten Land an diesem Vormittag zur Probefahrt vorbereitet. Das Anbringen der zwei roten Nummernschilder ist Routine. Und das Desinfizieren des Fahrzeugs vor und nach der Probefahrt inzwischen auch.
Es muss auf jeden Fall immer zweimal desinfiziert werden.
Wie lange dauert das jedes Mal?
5 bis 10 Minuten.
Seit mehr als 25 Jahren ist Thorsten Land Verkäufer im Autohaus Olympic Auto. Das verkauft im Kieler Vorort Kronshagen Neu- und Gebrauchtwagen der Marken Nissan, Fiat, Abarth und Mitsubishi. Doch seit Mitte Dezember sind Spaziergänge durch und Beratungsgespräche in den Autohäusern untersagt. Das Geschäftsmodell der Firmen, der direkte Kontakt zur Kundschaft, wird somit auf eine starke Probe gestellt. Nicht nur in Kronshagen setzt der Autohandel durch den erneuten Lockdown verstärkt auf das Telefon und das Internet als Gesprächskanal. Manche Interessierte finden aber auch anders auf dem Parkplatz des Autohauses. So wie das Ehepaar Krieger, das sich für den gebrauchten Fiat interessiert.
Wir sind spazieren gegangen und dann haben wir den stehen sehen. Da sagte meine Frau, ach, der würde mich aber sehr interessieren.
Die Kriegers gehören schon länger zur Stammkundschaft in dem Autohaus. Angst davor, dass sie mit den eingeschränkten Bedingungen derzeit die Katze im Sack kaufen könnten, haben sie nicht.
Also wir sind nicht gleich die Leute, die sagen sofort ja, weil wir gucken uns den ja auch jetzt an, machen eine Probefahrt und dann kommt auch auf das Angebot an, was wir jetzt bekommen. Es gab auch Zeiten, da habe ich mal abgelehnt und habe dann mein älteres Fahrzeug weitergefahren, ne?
Das Ehepaar legt Führerschein und Personalausweis auf die Motorhaube. Verkäufer Thorsten Land macht mit dem Smartphone ein Foto und dann kann die Probefahrt losgehen. Eine Autokaufanbahnung ist also auch in Pandemiezeiten möglich. Doch wirtschaftlich sei das Click and Collect nicht, sagt Gisbert Schücking. Er ist der Geschäftsführer und alleiniger Inhaber der schleswig-holsteinischen Autohausgruppe mit 9 Filialen und 125 Beschäftigten. Zwischen 50% und 70% sei der Umsatz bei den einzelnen Marken seit dem Lockdown eingebrochen, sagt Schücking.
Was wir dringend brauchen, ist, dass wir einfach unsere Schauräume wieder öffnen können. Denn hier gibt es auch wenig Ansteckungsmöglichkeiten. Wir stehen hier auf 775 Quadratmetern. Und wenn mal maximal 3 Kunden zur gleichen Zeit hier sind, dann ist es im Grunde genommen eine Menge.
Mit knapp 2,9 Millionen Neuzulassungen ist das Geschäft mit dem Neuwagenverkauf im vergangenen Jahr deutlich eingebrochen, nämlich um 19% im Vergleich zum Vorjahr, so das Kraftfahrtbundesamt. Dies sei der zweitniedrigste Zulassungsstand in der Bundesrepublik nach 1990, heißt es im aktuellen DAT-Report. Der Branchenbericht führt dies unter anderem auf die hohen Auftragsrückgänge bei Autovermietungen zurück, die sonst viele neue Fahrzeuge kaufen. Aber auch die monatelange Schließung der Autohäuser habe dazu beigetragen. Anders als der Neuwagenmarkt habe sich der Handel mit gebrauchten Fahrzeugen aber mit rund 7 Millionen Verkäufen als stabil erwiesen, heißt es im DAT-Report. Jan-Nikolas Sonntag ist Geschäftsführer des Verbandes des Kraftfahrzeuggewerbes Schleswig-Holstein. Der Verkauf über Click and Collect sei nicht die Rettung für die geschlossenen Autohäuser, sagt Sonntag. Wohl aber die Möglichkeit, weiter mit der Kundschaft in Kontakt zu bleiben.
Wir haben zum Beispiel jetzt von einem Unternehmen letzte Woche gehört, dass 11 Fahrzeuge an einem Tag verkauft wurden. Das ist sehr, sehr viel in dieser Zeit. Wir hören von anderen, dass es in einer Woche mal 2, 3 Geschäfte gibt. Also es ist sehr unterschiedlich, wie gerade die Fahrzeuge dann auch vor Ort sind, die die Kunden ansprechen. Insgesamt ist es ein deutlicher Rückgang gegenüber Normalverkäufen.
Die Olympic Autohauskette versucht die Einbrüche unter anderem abzufedern durch Werbevideos, die in den letzten Monaten entstanden sind, um die Fahrzeugmodelle vorzustellen. Damit reagiert das Unternehmen auch auf einen Trend, der die Branche schon vor Corona deutlich unter Druck gesetzt hat, die Digitalisierung.
Es hat sich viel verändert die letzten 10 Jahre intensiv,
sagt Autoverkäufer Thorsten Land.
Aber es ist nach wie vor für mich mein absoluter Traumjob, es macht mir unheimlich viel Spaß.
Der gebrauchte Fiat ist inzwischen wieder zurück von der Probefahrt und verkauft.
Johannes Kulms berichtete aus Kiel. Auch ohne Pandemie gibt es für die deutschen Autobauer große Herausforderungen. Sie müssen die wachsende Nachfrage nach Elektroautos bedienen, also attraktive Modelle entwickeln, die es mit der Konkurrenz aus den USA auch aufnehmen können. Und das gilt auch fürs autonome Fahren. Abgesehen von der technischen Umsetzung automatisierter Lösungen, zum Beispiel bei der Parkplatzsuche, lauern hier aber auch juristische Fallstricke. Wer haftet bei einem Unfall, wenn es keinen Fahrer mehr gibt? Welche Versicherung zahlt und was ist mit dem Datenschutz? Lang wurde an einem gesetzlichen Rahmen gefeilt. Heute hat das Kabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet. Aus Berlin Nadine Linder dazu.
Schluss mit der Erprobungsphase, rein in den Regelbetrieb für führerlose Fahrzeuge, auch auf öffentlichen Straßen. Das ist das Kernanliegen des Gesetzes zum autonomen Fahren. Die Hoffnungen für die Zukunft sind groß. Ältere Menschen könnten mit fahrerlosen Shuttles zwischen Altersheimen und der Bushaltestelle pendeln. Auf dem Land könnte der Nahverkehr preiswerter werden. Kein Fahrer, keine Kosten. Und Parkhäuser könnten Platz sparen, weil sich Autos selbst ihren Abstellort suchen. Für CSU-Verkehrsminister Andrea Scheuer ist es ein wichtiges Zukunftsprojekt, das weltweit erste Gesetz, das das fahrerlose Fahren auf den Straßen regelt. Scheuer würde damit kurz vor Ablauf der Legislaturperiode einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag erfüllen. Gegenüber dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio sagte Verkehrsminister Andrea Scheuer am Mittag:
Also da gehen wir einen nächsten wichtigen Schritt, nämlich weg von den Einzelfallgenehmigungen jetzt zu einem bundesweit einheitlichen Rahmen fürs autonome Fahren.
Zudem hoffe er, so Scheuer, auf einen Schub für die deutschen Autobauer.
Wir sind ja in einem Transformationsprozess der Automobilindustrie und das autonome Fahren ist pure Innovation für morgen.
die wesentlichen Punkte des Gesetzes. Die Fahrzeuge sollen einer sogenannten technischen Aufsicht unterstehen, durch die sie jederzeit deaktiviert, also gestoppt werden können. Das können zum Beispiel Beschäftigte des Herstellers sein. Das Gesetz ist aber recht offen gefasst. In der Skala der Fahrzeugautomatisierung geht es um die Stufe 4, die zweithöchste.
Das heißt, die Stufe 4, da werden wir natürlich Fahrzeuge sehen, wo es natürlich noch einen Fahrer gibt, der eingreifen kann. Aber dann in der Zukunft wollen wir natürlich vollautonom fahren und das ist jetzt der wichtige Schritt dorthin.
Stand der Technik ist derzeit Stufe 2, das teilautomatisierte Fahren mit dem Einsatz von Assistenzsystemen fürs Überholen, den Spurwechsel oder das Bremsen. Bis zum Schluss war das Thema Datenschutz umstritten, vor allem mit dem SPD-geführten Justizministerium. Eine Evaluierung des Gesetzes in 2 Jahren soll auch die Belange des Datenschutzes berücksichtigen. Die Reaktionen aus der Opposition sind eher verhalten. Die Grünen fordern, dass bei autonomen Fahrzeugen vor allem der öffentliche, nicht der private Verkehr im Mittelpunkt stehen soll, so Stefan Gelper. Außerdem der Datenschutz.
Das BMVI wollte sehr umfangreich da auf die Fahrzeugdaten Zugriff haben und damit dann ließen sich zum Beispiel Bewegungsprofile bilden. Das ist zumindest die Befürchtung.
Ähnliches sorgt den FDP-Politiker Mario Brandenburg. Auch wenn er froh ist, dass es überhaupt einen zukunftsgerichteten Gesetzentwurf gibt, sagte er dem Deutschlandradio Hauptstadtstudio.
Es wird nur gelingen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten, wenn sie der Souverän über ihre eigenen Daten bleiben und nicht zu Datenlieferanten degradiert werden.
Für die Verbraucher sieht der Verbraucherzentrale Bundesverband durchaus Chancen. Fahrerlose Busse könnten 24 Stunden am Tag verfügbar sein und so das Leben ohne eigenes Auto erleichtern. Auf der anderen Seite müssten viele Punkte noch geklärt werden. Da gehe es um Haftungs-, aber auch Datenschutzfragen. Nach der Kabinettseinigung geht das Gesetz zum autonomen Fahren noch in Bundestag und Bundesrat.
Über die neuen Regeln fürs autonome Fahren, Nadine Lindner. Im vergangenen Sommer waren Deutschlands Küsten zwar zeitweise mehr als gut besucht, doch das hat offenbar nicht gereicht, um die verlustreichen Beherbergungsverbote 2020 wieder vollkommen wettzumachen. Die Bilanz fällt düster aus für den Inlandstourismus. Die Zahl der Übernachtungen brach um fast 40% ein, wie das Statistische Bundesamt heute meldete. Nun hofft die Branche auf das Ostergeschäft, doch Tourismusexperten, die jährlich erscheinende Tourismusanalyse erstellen, bleiben skeptisch, wie Dirk Bliedner berichtet.
Die Tourismusbranche schwankt aus Sicht der Zukunftsforscher zwischen Bangen und Hoffen. Denn es ist völlig offen, wann und unter welchen Voraussetzungen wieder gereist werden kann, sagt Professor Ulrich Reinhardt von der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg.
Fest steht aber, dass eben derzeit bereits fast die Hälfte der Bundesbürger doch plant, dieses Jahr in Urlaub zu fahren.
Allerdings gehen die Experten in ihrer repräsentativen Studie mit 3000 Befragten davon aus, dass der Inlandstourismus weiteren Aufschwung bekommt. Man sei vorsichtig optimistisch. Andererseits gäbe es große Bedenken wegen der Corona-Gefahr.
Sich 2/3 der Bundesbürger vorstellen, in Zukunft kürzere Strecken wieder zu entdecken, anstatt weite Reisen zu machen. Dies könnte erneut eine große Chance für die inländischen Reiseziele sein. Andererseits aber natürlich auch eine konkrete Antwort auf die befürchteten steigenden Preise.
Die Unsicherheit stellt viele Tourismusstandorte vor enorme Herausforderungen, denn die Saison muss ganz normal geplant werden, um jederzeit starten zu können. So bereitet zum Beispiel Bremerhaven alles vor für eine sogenannte Lütte-Sale im August. Die Stadt arbeitet bei den Verträgen mit Pandemie-Ausstiegsklauseln, sagt Bremerhavens Tourismuschef Meier.
Wir wissen gar nicht, was im August dann eigentlich auf uns zukommt. Also wir wissen heute nicht, ob im August eine Großveranstaltung stattfinden kann. Sowohl die Hanse-Sale in Rostock als auch die Lütte-Sale hier in Bremerhaven, die werden weiter vorbereitet und vorangetrieben.
Das Großseglertreffen 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Ohne Großveranstaltung sei der Tourismus aber nicht tragfähig, ist Meier überzeugt.
Die sind imageträchtig für Bremerhaven. Die Sale ist europaweit fast bekannt. Das sind natürlich Veranstaltungen, mit denen sie auch Menschen nach Bremerhaven ziehen.
Alleine durch die weggefallene Sale 2020 seien in der Region gut 30 Millionen Euro Umsatz weggebrochen.
Die Lütte Sale lebt eigentlich davon, dass Menschen sich zwischen den Schiffen bewegen, man miteinander feiert. Und auf diese Zeit freuen wir uns natürlich. Und wenn es in diesem Jahr nicht sein sollte, dann im nächsten Jahr dann.
Die Tourismusexperten an der Küste fordern vom Bund einen Stufenplan, damit die Branche wieder Geld verdienen kann. Zahlreichen Betrieben drohe inzwischen das Aus.
Dirk Bliedner berichtete. Und zum Schluss der Sendung schauen wir noch auf ein Unternehmen, das zwar im DAX notiert ist, seit gut einem halben Jahr, hierzulande aber gar nicht tätig ist. Delivery Hero, der Essenslieferdienst, der klar profitiert von geschlossenen Restaurants und Menschen im Homeoffice auf der ganzen Welt, die keine Zeit oder keine Lust haben, jeden Tag selbst zu kochen. Delivery Hero meldet heute einen Rekordumsatz für das vergangene Jahr, allerdings ohne Gewinn. Aus Berlin, Dieter Nürnberger.
Ein starkes viertes Quartal, welches für das abgelaufene Gesamtjahr 2020 zu einem Rekordumsatz führen wird. Gleichzeitig wird ein bereinigter operativer Betriebsverlust von wahrscheinlich rund 16% erwartet. Delivery Hero schreibt somit weiterhin rote Zahlen. Und dennoch, das Unternehmen, das die weltweit führende Essens-Lieferplattform anbietet, signalisiert Zuversicht, dass die so wörtlich eigene Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden kann. Niklas Östberg, Geschäftsführer und Mitbegründer, umschreibt es in der schriftlichen Pressemitteilung wie folgt.
Wir haben die Menschen in unseren Märkten sicher und zuverlässig mit Lebensmitteln und Haushaltsprodukten versorgt, lokale Unternehmen unterstützt, Arbeitsplätze auf der ganzen Welt aufrechterhalten und dadurch unsere Werte wirklich mit Leben gefüllt.
Noch sind die heute veröffentlichten Zahlen vorläufig. Doch klar ist, die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben erheblich zum Rekordumsatz beigetragen. Dank geschlossener Restaurants, Ausgangsbeschränkungen und dem Trend zum Homeoffice verdoppelte sich der Gesamtumsatz auf rund 2,8 Milliarden Euro. Die Gesamtbestellungen, die über die Plattform liefen, legten um fast 100% zu. Delivery Hero investiert seit Jahren in die Expansion des Geschäfts. Durch weltweite Unternehmensübernahmen und die Optimierung der Logistik. Schwerpunkt ist momentan der Ausbau eigener Lagerhäuser, aus denen Waren schnell an die Kundschaft ausgeliefert werden sollen. Derzeit sind es knapp 500 solcher Zentren in rund 40 Ländern. Das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Berlin schreibt in einzelnen Regionen inzwischen schwarze Zahlen. Der Nahe Osten und Nordafrika gehören dazu. Auch für das Europageschäft signalisiert Delivery Hero für 2020, dass die Gewinnschwelle inzwischen überschritten wurde. Die jüngste Übernahme betrifft den Marktführer Wowa in Südkorea. Aufgrund von Bedenken der dortigen Kartellbehörde hat sich der Zukauf länger als geplant verzögert. Doch nun sei die schriftliche Genehmigung eingetroffen, so Delivery Hero. Einen Großteil des vereinbarten Kaufpreises zahlt das Unternehmen mit eigenen Aktien.
Soweit Dieter Nürnberger. Ja, und auf diese Aktien schauen wir jetzt nochmal mit unserer Börsenreporterin Claudia Werle. Frau Werle, wie kommt die Bilanz von Delivery Hero denn an?
Heute sind die Aktien deutlich im Minus, minus 2,7%. Aber man muss das ein bisschen in einem größeren Zeitraum sehen. Im Januar gab es ein neues Rekordhoch. Und wenn man den Blick noch etwas weitet, vom März vergangenen Jahres bis heute, da gab es ein Plus von satten 160%. So etwas kommt auch nicht alle Tage vor.
Wir haben es zu Beginn der Sendung gehört. Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens gibt es bislang noch nicht. Aber es gilt ja eigentlich als sicher, dass der Lockdown verlängert wird. Drückt das denn auf die Börsenstimmung?
Ja, egal wie diese Beratungen jetzt ausgehen werden, der Lockdown hat bereits tiefe Spuren hinterlassen, nicht in allen Branchen und Bereichen gleichermaßen, aber im Prinzip gibt es überall deutliche Spuren. Und wenn es darum geht, dass bereits vor Ausbruch der Pandemie bestehende Probleme jetzt stärker in den Fokus rücken, dass sie angepackt werden müssen, auch schlicht und einfach deshalb, weil sich die äußeren Rahmenbedingungen verändert haben. Dass der DAX diese Woche ein neues Rekordhoch erreicht hat, will dazu nicht so recht passen. Viele hoffen schlicht und einfach darauf, dass sich die Weltwirtschaft wieder erholen wird. Die billionenschweren Staatshilfen in den USA dürften, so hofft man zumindest, einen Beitrag mit dazu leisten. Im Moment ist der DAX im Minus, er verliert ein halbes Prozent, fällt jetzt auf 13.940 Punkte.
Und dann hat ThyssenKrupp heute noch Zahlen vorgelegt fürs abgelaufene Quartal, die überraschend gut ausgefallen sind. Die Stahlsparte steht ja zum Verkauf, aber ausgerechnet da läuft's gut.
Ja, das ist richtig. ThyssenKrupp hatte mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen. Es gab Überkapazitäten, Fehlinvestitionen in Amerika, Billigimporte aus Fernost und die immer schärferen Klimaschutzauflagen haben dem Unternehmen zu schaffen gemacht. Sie haben es gesagt, inzwischen läuft es wieder besser in der Stahlsparte. Das hängt unter anderem mit der Nachfrage aus der Automobilindustrie zusammen. Ja, und die Aktien satte 7% im Plus heute.
Schauen wir noch auf Grenke, den Leasing-Spezialisten. Da sind die Aktien ja Anfang der Woche in die Tiefe gerauscht. Jetzt wieder auf Erholungskurs?
Die Aktien plus 11%.
Und was macht der Euro?
Der wird mit einem Dollar 21,27 gehandelt, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,48% und die Feinunze Gold kostet 1.835,39 $.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. In Österreich haben die Museen wieder geöffnet. Ob das ein Vorbild für Deutschland sein kann, das fragt gleich nach den Nachrichten hier Michael Köhler in Kultur heute. Und ich sage vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.